Deutschlandfunk, Kultur heute.
Alma Imhoff, Philosophieprofessorin in Yale, ist alles andere als eine Sympathieträgerin. Das findet auch Julia Roberts, die ab heute in der Rolle der Alma Imhoff im Kino zu sehen ist.
Everything about her is sort of in opposition to every natural thing in me.
Alles an dieser Filmfigur sei so ziemlich das komplette Gegenteil von ihr persönlich, sagt Julia Roberts. Wir sprechen gleich über After the Hunt, den neuen Film mit Julia Roberts. Außerdem geht es in der nächsten halben Stunde um Biedermann und die Brandstifter, den Theaterklassiker von Max Frisch, jetzt neu inszeniert in Basel. Wir lassen uns von einem Kunstforschungsprojekt in Berlin berichten und von einer neuen Studie zu den deutsch-israelischen Kulturbeziehungen. Willkommen zur Kultur heute mit Maja Elmenreich am Mikrofon.
Eure ganze Generation hat Angst davor, etwas Falsches zu sagen. Seit wann ist jemanden zu beleidigen eine Todsünde?
Ich würde sagen, seit deine Generation angefangen hat, Pauschalurteile über unsere Generation zu fällen.
Gerade mal 10 Sekunden braucht es und dieser Generationenkonflikt ist auf den Punkt gebracht. Eloquent und schlagfertig, wie es sich gehört für Philosophen an einer US-Elite-Uni. Yale ist der Schauplatz von After the Hunt, dem neuen Film von Regisseur Luca Guadagnino. Heute kommt er in die deutschen Kinos mit seiner Starbesetzung. Allen voran Julia Roberts als Philosophieprofessorin, die kurz vor dem nächsten Karriereschritt steht. Katja Nikodemus hat den Film bereits gesehen und wir haben es gerade schon gehört, Katja, die Rüpelhaftigkeit der einen Generation trifft auf die Befindlichkeit der anderen Generation. Das liefert vielleicht viel Stoff, aber reicht noch nicht aus für einen Thriller, so wird After the Hunt nämlich angekündigt. Worum geht es noch?
Also man kann sagen, dass der Film sozusagen ein Füllhorn von aufgeladenen Themen und Debatten liefert. Und zwar fängt es schon in der ersten Szene an. Eben Julia Roberts, die gibt da als Professorin eine Party in ihrer schicken Wohnung. Es wird diskutiert über Philosophie, über Foucaults Theorien zur Macht und Herrschaft. Und ja, man debattiert auch über generationelle Unterschiede. Das haben wir eben in dem O-Ton gehört. Und es wird übrigens ziemlich viel Weißwein dabei getrunken. Und nach dieser Party wird eben Almas Studentin Maggie behaupten, der Dozent, der sie nach Hause gebracht habe, der sei übergriffig geworden. Und Alma ist eben mit diesem Dozenten eng befreundet. Sie hatten auch mal eine Beziehung. Und sie gerät in einen Loyalitätskonflikt. Und Alma alias Julia Roberts erlebt nun, dass A, sich niemand dafür zu interessieren scheint, was denn nun wirklich vorgefallen ist in dieser Nacht. Und B, dass alle Figuren und Personen aus dem Vorfall oder angeblichen Vorfall sozusagen ihr karrieristisches oder ideologisches Süppchen kochen. Also hat die unbegabte Studentin den Vorfall nur erfunden? Ist der viril auftretende Dozent vielleicht wirklich missbräuchlich? Und was macht die Fakultät eigentlich, die sich aus der Verantwortung zieht und eigentlich Social Media das Schlachtfeld überlässt? Und aus dieser Konstellation baut eben Luca Guadagnino seinen Thriller.
Das klingt wirklich nach einer Menge Füllhorn an Debatten, hast du gesagt. Also sehr diskurslastig. Ist das ein Film, bei dem permanent gesprochen wird?
Ich würde sagen, ja. Aber Almas Ehemann, ein Psychoanalytiker, der wird eben gespielt von Michael Sulbach, der wird es einmal auf den Punkt bringen, wenn er sagt, es geht hier nur um Oberflächen. Also es wird sozusagen um die Oberflächen herumgeredet. Und die Bilder dieser Oberflächen, die offenbaren natürlich auch die Abgründe und die Lebensformen oder die Lebenslügen, die drunter liegen. Zum Beispiel ist Almas Wohnung fast ganz in beige und weiß eingerichtet. Und auf dem Nachttisch liegt ein Exemplar von Thomas Manns Buddenbrooks. Alles scheint perfekt, aber Julia Roberts Figur, übrigens auch immer weiß und beige angezogen, die krümmt sich immer wieder unter Schmerzen und übergibt sich und nimmt auch Tabletten. Also was ist ihr Geheimnis? Und auch die Universität, die ist ein ehrwürdiger Ort. Die Kamera zeigt den Stein, den Marmor, die Holzvertiefelung, die hohen Räume. Aber was hier an Karrierekämpfen und Intrigen abläuft, das ist alles andere als alt ehrwürdig. Und die Kamera eben, ja, es wird zwar viel geredet, aber die Kamera arbeitet auch immer wieder mit Nahaufnahmen der Gesichter, so als sei sie ein Lügendetektor, mit dem wir die Wahrheit herausfinden könnten, was wir auch immer wieder versuchen.
Also keine strahlende Heldin dieses Mal, Julia Roberts in der Rolle der Alma Imhoff, eher unsympathisch. Ist fast ein bisschen ungewöhnlich für Julia Roberts, oder? Wenn man so das Gros ihrer Rollen überblickt.
Also ich finde erstmal, dass dieser Film wirklich zeigt, was für eine phänomenale Schauspielerin Julia Roberts ist. Und ja, ich meine, Pretty Woman, Aaron Brockovich, was einem so einfällt, das sind Figuren, die waren oft eben sympathisch. Aber Roberts hatte auch ja immer wieder den Mut, so eine brutale und auch kaputte Seite zu zeigen. Zum Beispiel in August Osage County als Tochter eines Muttermonsters. Das hat damals Meryl Streep gespielt. Und da war sie wirklich fertig und brutal, Julia Roberts. Und in After the Hunt jetzt, da bietet Luca Guadagnino, Julia Roberts sozusagen einen Laufsteg durch eine Intrige, die auch in die Vergangenheit ihrer Figur führt. Aber sie betritt diesen Laufsteg zunächst als strahlende, begehrte Königin der Fakultät. Sie wird begehrt von Studentinnen und Kollegen und sie wird in jeder Szene fertiger, fragiler, blasser, angeschlagener und zugleich aber scheint sie durch die Scheinheiligkeit und Feigheit ihrer Umgebung sich wie so aufzuladen mit Aggressivität und Ungeduld. Es ist wirklich eine komplexe Gratwanderung, die hier gelingt, bis ihrer Figur übrigens dann irgendwann auch mal der Kragen platzt.
Mhm. Noch kurz zum Schluss, verblassen neben dieser tollen Julia Roberts dann die anderen aus dem Ensemble?
Ich finde nicht, weil Luca Guadagnino, dem gelingt es ja auch immer wieder, Stars mit einem Ensemble zu verschmelzen. Also Andrew Garfield, der spielt den übergriffsangeklagten Dozenten so viril und eingebildet, dass man eigentlich ihm alles zutraut und dann wieder nicht. Oder Chloé Sevigny ist hier eine wunderbar abgebrühte Psychologin und Michael Stuhlbarg als Ehemann von Alma, der spielt auch eine durch und durch subversive Figur. Also allein für all diese Schauspieler und Schauspielerinnen, die diese Debatten und Themen zum Leben erwecken, ist After the Hunt schon allein schon sehenswert.
Lohnt es sich schon. Katja Nicodemus war das. Vielen Dank. Wir sprachen über After the Hunt, den neuen Film von Luca Guadagnino mit unter anderem Julia Roberts. Ja, und wir bleiben bei Verbündeten und Feinden und bei der Frage, wer nur lästig ist, wer aber gefährlich. Und ist es vielleicht sogar sinnvoll, sich mit denen einzulassen, die man eigentlich loswerden will? Der Haarwasserfabrikant Gottlieb Biedermann macht genau das. Er spielt sprichwörtlich mit dem Feuer und zwar mit dem Ziel, nicht selbst in Flammen aufzugehen. Er täuscht den Eindringlingen in seinem Haus Vertrauen vor, damit sie ihn in Ruhe lassen. Aber es kommt, man ahnt es schon, anders. Auch wenn der Schweizer Schriftsteller Max Frisch seinen Text Biedermann und die Brandstifter ein Lehrstück ohne Lehre genannt hat, ist es derzeit auf so mancher deutschsprachigen Bühne zu erleben, in der Theaterfassung aus dem Jahr 1958. Vielleicht also doch lehrreich, dieses Lehrstück ohne Lehre. Stefan Pucher, der sich den Ruf des Popregisseurs erarbeitet hat, bringt den Biedermann jetzt nach Basel. Bei der Premiere gestern war für uns Christian Gampert.
Wir sind an einem Filmset. An der Außenwand des Studios steht in Großbuchstaben Hollywood, dann dreht sich die Bühne und drinnen lümmelt Herr Biedermann auf einer Designer-Couch und liest Zeitung. Überall Brandstiftungen, furchtbar. Der Schauspieler Jan Bluthart sieht in seinem grellgelben 60er-Jahre-Outfit und seiner Blondhaar-Perücke ein kleines bisschen aus wie Andy Warhol. Bei dem wusste man auch nie, ob er nun die Moden bestimmt oder die Moden mitmacht. Der Wohnraum ist tapeziert mit Motiven aus Horrorfilmen und der Horror kommt auch sogleich zur Tür herein in Gestalt von Daniel Lommatsch, der den Brandstifter und ehemaligen Ringer Josef Schmitz als langhaarigen 60er-Jahre-Freak spielt. Lommatsch hat zwar einen blauen Anzug an, alles Pop hier, aber mit seinen Cowboy-Stiefeln, seinem breiten Grinsen und seinen fettigen langen Hippie-Haaren könnte er auch in einem Quentin Tarantino-Film den Killer spielen. Lommatsch ist die Inkarnation des progressiven Schnorrers, der linken Kaltschnäuzigkeit. Kann ich heute Abend mal bei Ihnen schlafen? Ich hab grad nix.
Mein Name ist Schmitz. Schmitz Josef. Nein, Herr Biedermann, auf keine Angst zu haben, ich suche keine Arbeit. Im Gegenteil, ich bin nur reingekommen, weil es draußen so regnet und hier drin ist wärmer. Ich hoffe, ich störe nicht.
Lommatschs selbstgewisse Unverschämtheit ist derart entertaining, dass der verführbare US-Biedermann diesem dreckigen Charme völlig erliegt. Dieser ganze erste Teil der Aufführung ist genial, weil der Regisseur Stefan Pucher mit lauter Filmklischees hantiert, aber auch die Klischees der geschäftstüchtigen Linken und Hippies aufruft. Es besteht keinerlei Zweifel daran, dass der aufdringliche Gast den ganzen Laden in die Luft jagen wird. Das Zündeln verkauft er wie einen großen Witz, einen Special-Effekt, der dann real wird. Wir haben hier also Hollywood-Komödie und Thriller zugleich, dazu bizarres Overacting. Wo das Ganze politisch hin soll, deutet die Regie in einer kurzen Szene auf dem Dachboden an, wo die Brandstifter ihre Benzinfässer lagern. Alles, was auf dem Dachboden geschieht, sehen wir nur im Film. Hier kommt das B-Movie, das Billigkino, zu sich selbst. Dort grinst der Zündler Schmitz plötzlich in einer Fellmütze mit Bisonhörnern in die Kamera, wie der freakige Schamane beim Sturm auf das Kapitol im Januar 2021. Freaks können auch rechts sein, besonders in Amerika. Mit dem Auftritt von Biedermanns dauererregter Ehefrau Babette und Schmidts Kumpan Eisenring verliert das Geschehen leider deutlich an Drive. Bärbel Schwarz als Gattin ist dem Zündler zwar erotisch zugetan und Marie Löcker als zweiter Brandstifter darf mit Biedermann die Länge der Zündschnüre ausmessen, aber da ist nun auch viel Leerlauf. Das liegt am deutlich in die Jahre gekommenen Leerstück. Pucher rettet sich in Popsongs, aber spätestens als man beim Gänseessen »Fuchs, du hast die Gans gestohlen« im Kanon singt, gewinnen Comedy und Slapstick die Oberhand. Regisseur Pucher interessiert sich vorrangig für die verquere Psyche des Biedermanns, der uns ständig erzählt, dass er nicht an Klassenunterschiede glaubt und sowieso schwer progressiv sei. Probleme einer wohlhabenden Schicht, die jedem politischen Schnickschnack auf den Leim geht, obwohl Zündler Schmitz doch eindeutig sagt, dass er ein Brandbeschleuniger ist. Man hält das für einen schlechten Scherz und reicht die Zündhölzchen.
Gottlieb! Was hast du denn gegeben? Ich hab's genau gesehen! Streichhölzchen!
Stefan Pucher bricht die Erwartungen an das Stück also ziemlich auf. Die Brandstifter sind Linke und Rechtsradikale gleichzeitig. Vor allem aber sind sie selbstbewusste Outsider und Freaks. Davon gibt es auch in der deutschen Mediengesellschaft genug.
Christian Gampert über Biedermann und die Brandstifter von Max Frisch am Theater Basel. Und jetzt kommen wir zu einer bedeutenden Kunstsammlung mit Werken aus dem 20. Jahrhundert, der Sammlung Ulla und Heiner Pietsch. Wie alles anfing mit der Sammelleidenschaft, das hat Ulla Pietsch vor 11 Jahren in unserem Programm erzählt.
Wir sind so durch die Galerien gegangen und haben geguckt, ob wir irgendwie was Interessantes finden, was uns bereichern könnte und was wir dann so zu Hause mit integrieren können in unsere Wohnung.
Interessant und bereichernd fanden die beiden insbesondere Werke aus dem Surrealismus, etwa von Salvador Dalí, Max Ernst oder René Magritte. 2010 schenkte das Paar dem Land Berlin und damit der Neuen Nationalgalerie rund 150 Werke mit einem Schätzwert von 120 Millionen Euro. In einem großen Forschungsprojekt wurde die genaue Herkunft der Werke jetzt untersucht, und zwar bevor sie in den Besitz des Sammler-Ehepaars gekommen waren. Denn gerade bei den Surrealisten war das Netzwerk aus Freundschaften, Geschäftsbeziehungen und Exilbekanntschaften besonders verzweigt, und das macht die Suche nach möglicher NS-Raubkunst umso schwieriger. Heute wurde in Berlin mit einer Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie das Ergebnis der Untersuchungen vorgestellt. Unser Kunstkritiker Carsten Probst war dabei. Was hat die Forschung ergeben, Carsten?
Ja, also erst einmal 2,5 Jahre wurde diese Sammlung Pietsch untersucht und genau genommen 96 Werke aus dieser Zeit des Surrealismus, also Werke, die vor 1945 entstanden sind. Und es ging eben um die Frage, ob sie dann möglicherweise von Nationalsozialisten enteignet worden waren und dann als Raubkunst irgendwann ihren Weg in den Kunstmarkt gefunden haben könnten. Bei 54 Werken konnte das nun inzwischen sicher ausgeschlossen werden. Bei einem Gemälde, das ließ dann doch aufhorchen, dem Jäger von André Masson aus dem Jahr 1927, wurde ein Hinweis entdeckt, dass es 1940 vom Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, die also damals im besetzten Frankreich die ganzen Raubkunstmaßnahmen vorgenommen haben, aus jüdischem Besitz in Frankreich beschlagnahmt worden war. Aber es wurde eben nach dem Zweiten Weltkrieg an den Eigentümer, den jüdischen Kunstsammler Alfons Kann, bereits zurück. Bevor Ulla und Heiner Pietsch 1982 regulär auf dem Kunstmarkt dann erworben haben. Und ein drittes Ergebnis dieser Untersuchung ist noch, dass die Provenienzen aber von 42 Werken nicht lückenlos geklärt werden konnten. Dazu quasi die offizielle Verlautbarung jetzt der staatlichen Museen. Es gäbe, stand jetzt eben trotz dieser Lücken keine Anhaltspunkte dafür, dass es sich um Raubkunst gehandelt haben könnte. Man geht bei den staatlichen Museen also davon aus, dass es in der Sammlung von Ulla und Heiner Pietsch keine Bilder gibt, die man vielleicht zurückgeben müsste.
Okay, und daraus schließe ich, dass man in Berlin wahrscheinlich ziemlich erleichtert ist über diese Forschungsergebnisse. Also großes Aufatmen.
Ja, großes Aufatmen, das natürlich auch nachvollziehbar ist. Die Sammlung von Ulla und Heiner Pietsch hat ja neben ihrer unzweifelhaften kunsthistorischen Bedeutung, von der Sie ja jetzt schon kurz gesprochen haben, in den letzten Jahrzehnten für Berlin eben auch eine große kulturpolitische Bedeutung bekommen. Das darf man nie vergessen, denn als Pietsch ja seine Sammlung bis 2016 an das Land Berlin geschenkt hat, machte er ja zur Bedingung, dass die Sammlung auch öffentlich zu sehen sein soll. Und das Ergebnis dieser Bedingung kann man nun direkt in der Nachbarschaft der Neuen Nationalgalerie, wo sie jetzt ausgestellt ist, am Berliner Kulturforum heranwachsen sehen, wo gerade für mehr als 400 Millionen Euro das Museum für moderne Kunst Berlin Modern von Herzog de Meuron entsteht. Denn die Neue Nationalgalerie hätte selbst keinen Platz für diese Bilder gehabt. Also wenn jetzt herausgekommen wäre, dass ein oder mehrere Werke aus der Sammlung NS-Raubkunst wären, dann wäre das natürlich ein echter Schlag für das Renommee der ganzen Sammlung und die Expansion der Nationalgalerie.
Ja, in der Tat, es wäre ein großer Image-Schaden gewesen. Kommen wir mal zu der Ausstellung, die ab morgen zu sehen sein wird. Wie wird dieses weit verzweigte Netzwerk der Surrealisten denn in einer Ausstellung dargestellt?
Das ist wirklich faszinierend, Frau Elmreich. Es ist schon fast eine Anmutung von Konzeptkunst. Deswegen ist es auch eigentlich wirklich sehr sehenswert. Sichtbar wird eben eigentlich die immer unsichtbare Rückseite, zum Beispiel des Kunsthandels oder der künstlerischen Binnenbeziehungen. Überall an diesen 26 jetzt ausgewählten Bildern aus der Sammlung finden sich neben den Titeln der Werke die Hinweise eben zur Herkunft, wie es sich aus der Provenienzrecherche eben ergibt. Aber zum Beispiel beim erwähnten Gewählte von André Masson, der Jäger. Da können Sie das Bild von beiden Seiten betrachten, sodass man eben auch die Rückseite mit diesen inkriminierten Hinweisen sehen kann. Aber es gibt eben auch immer Zeitlasten über diese verschiedenen Stationen, die die Bilder nehmen oder genommen haben. Und an denen zeigen sich diese verschiedensten Galerienbeziehungen, die Verkäufe, die Exilanten, Aufenthalte und so weiter. Also diese ganze Bedeutungsaufladung durch die verschiedenen BesitzerInnen und den Kunstmarkt. Und das ist eben gerade das, worüber Sie bei den üblichen musealen Präsentationen ja gar nichts erfahren.
Somit lohnenswert. Die Ausstellung. Sehr. Okay, danke. Ja. Carsten Probst, wir sprachen über Netzwerke des Surrealismus. Die Ausstellung zu Provenienzen der Sammlung Ulla und Heiner Pietsch wird bis Anfang März in der Neuen Nationalgalerie in Berlin zu sehen sein. Das weltweite Aufatmen am Montag war regelrecht zu hören. Die letzten lebenden Geiseln waren zurück in Israel, fast auf den Tag genau 2 Jahre, nachdem die Terrororganisation Hamas sie bei ihrem brutalen Überfall verschleppt hatte. Doch vom Frieden scheint der Nahe Osten weit entfernt. Gaza liegt in Trümmern. Die Hamas hat noch immer nicht alle toten Geiseln an Israel übergeben. Die Waffenruhe ist in Gefahr. Auch die globalen Auswirkungen des 7. Oktober 2023 sind kaum zu überblicken. In alle Lebensbereiche haben der Angriff der Hamas und der Gazakrieg hineingewirkt, auch in die Kultur. Prominentestes Beispiel aus jüngerer Zeit ist vielleicht der Boykott des israelischen Dirigenten Lahav Shani bei einem belgischen Musikfestival. Wie steht es um die deutsch-israelischen Kulturbeziehungen? Heute wurde in Berlin eine neue Studie vorgestellt. Sebastian Engelbrecht über die Ergebnisse.
Israelische Künstler werden in Deutschland nicht direkt boykottiert, aber indirekt. Sie gehen Konflikten mit Veranstaltern aus dem Wege oder Projekte mit israelischen Künstlern werden verschoben. Faktisch werden viele ausgegrenzt, wie Benno Plassmann vom Berliner Institut für Neue Soziale Plastik berichtet.
Die betroffenen Künstlerinnen und Künstler sind meistens nicht dazu bereit, ihre Position noch prekärer zu machen, dadurch, dass sie das veröffentlichen, sondern versuchen, irgendwie trotzdem weiterzukommen. Das heißt, diese Form des Silent Boycott ist stark verbreitet.
Der Israel-Boykott trifft nicht selten die tolerantesten und liberalsten israelischen Stimmen, Künstler und Wissenschaftler. Der Präsident der Israelischen Akademie der Wissenschaften, der Informatikprofessor David Harel, meint:
Wissenschaft muss international sein. Wenn man auf die Wissenschaft eines Staates zielt, zumal auf eine, die meines Erachtens hervorragend ist, dann zielt man auf die Wissenschaft als Ganze. Wenn man die israelische Wissenschaft schwächt, schwächt man eigentlich die kritische Stimme innerhalb dieses Staates gegen das, was die Regierung tut. Das ist ein doppelter Verlust.
Um die Ausgrenzung der israelischen Kultur zu verhindern, um Austausch und Kooperationen anzukurbeln, will das Institut für Neue Soziale Plastik wieder eine zukunftsweisende Perspektive in den deutsch-israelischen Kulturbeziehungen eröffnen.
Von daher war es uns wichtig, eine Studie vorzulegen, die nicht diese Probleme explizit benennt, sondern auf die Stärken fokussiert. Das heißt, darauf schaut, was funktioniert denn in diesen Bereichen und wie resilient trotz dieser Anfechtungen sind die deutsch-israelischen Kulturbeziehungen.
In der Wissenschaft und im Jugendaustausch bestünden immerhin Strukturen wie die Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum oder das Koordinierungszentrum für deutsch-israelischen Jugendaustausch, CONACT. In den Künsten fehle so eine feste Struktur, stellt die Studie fest, und entsprechend sei der Austausch mit israelischer Kunst und Kultur zuletzt weiter geschrumpft. Den Sinn einer intensiveren kulturellen Zusammenarbeit sieht Plassmann darin,
dass natürlich sowohl in Israel als auch in Deutschland und Europa ein Aufstieg autoritär-populistischer Kräfte zu beobachten ist und die politisch-gesellschaftliche Polarisierung zunimmt, eine Sicherheitslage nicht nur in Israel, sondern auch in Deutschland immer prekärer wird und von daher das guten Sinn macht, Kultur in diesem weiten Sinne und bei den Künsten im Spezifischen nicht aus den Augen zu verlieren, sondern die demokratischen Kräfte in beiden Ländern im Austausch und durch den Austausch zu stärken.
Deshalb fordert die Studie des Instituts für Neue Soziale Plastik, persönliche Beziehungen zwischen israelischen und deutschen Künstlerinnen und Künstlern zu beleben. Junge Leute müsse man für das Thema gewinnen, in dem nicht nur die Shoah als Verbindung zwischen beiden Ländern gesehen werde. Auch gemeinsame Zukunftsthemen sollten Israelis und Deutsche künftig zusammenbringen. Bis zum 65. Jahrestag der deutsch-israelischen diplomatischen Beziehungen, in 5 Jahren also, solle die kulturelle Kooperation eine neue Struktur bekommen. So lautet eine der zentralen Empfehlungen der Studie. Vorerst aber sind die Kooperationspartner wachsendem Antisemitismus, stillen und lauten Boykottforderungen ausgesetzt.
Resonanzen. Die deutsch-israelischen Kulturbeziehungen heißt die neue Studie des Instituts für Neue Soziale Plastik. Sebastian Engelbrecht berichtete. Auf der Frankfurter Buchmesse ist gestern Abend der Deutsche Verlagspreis vergeben worden. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Ja, und zwar gingen die 3 Hauptpreise an den Unrast-Verlag in Münster, den Konkursbuchverlag in Tübingen und den Berliner Merz-Verlag. Das Preisgeld liegt bei je 50.000 Euro. Merz-Verlegerin Barbara Kalender konnte ihr Glück kaum fassen und tanzte fast auf die Bühne.
Wir haben das sofort in Bücher gerechnet, ne? 5 Bücher sind bezahlt, mein Lieber. Da kann man tanzen,
sagte sie einem Reporter. Die Auszeichnung ist eine Art staatliche Förderung für kleine, unabhängige Verlage. 300 hatten sich beworben. Freuen durften sich neben den Hauptgewinnern auch 80 weitere Bewerber über Prämien von je 18.000 Euro. Kulturstaatsminister Weimar sagte bei der Preisverleihung, die Auszeichnung werde es auf jeden Fall weitergeben, denn die kleinen, unabhängigen Verlage seien das Rückgrat unserer literarischen Vielfalt. Die unabhängigen Buchhandlungen haben heute ihr Lieblingsbuch gekürt. Auf der Shortlist waren ganz andere Bücher als beim Deutschen Buchpreis am Montag. Sie entschieden sich heute schließlich für den Roman Lhasa des Schweizer Autors Nelio Biedermann, die Geschichte einer ungarischen Adelsfamilie im 20. Jahrhundert. Im Programm des Buchmessengastlandes Philippinen gibt es viel Politisches. Fast ein Star ist da die Investigativjournalistin Patricia Evangelista mit ihrem Sachbuch Some People Need Killing. Es geht um den sogenannten Drogenkrieg von Präsident Duterte, der tausende Menschen ohne Prozess hinrichten ließ. In Frankfurt sagte die Autorin, wie wichtig es ihr sei, dass die Angehörigen der Opfer mit ihrem Buch eine Stimme bekommen.
Ich kenne die Zahlen nicht, aber ich bin den Menschen dankbar, die geschrieben haben, dass ihnen die Buchveröffentlichung geholfen hat, ebenfalls Dinge auszusprechen. Ich bin dankbar, dass die Menschen, die mir ihre Geschichten erzählt haben, zufrieden sind mit dem Buch. Die Familien, die im Namen ihrer toten Angehörigen sich das Buch haben signieren lassen und sagten, es fühle sich an, als würden diese immer noch sprechen. Dafür bin ich sehr dankbar.
Unter dem Motto Tschechien, ein Land an der Küste, hat sich heute schon mal das Buchmessengastland 2026 vorgestellt. Der doch eher überraschende Titel ist angelehnt an eine Formulierung aus einem Shakespeare-Werk Böhmen am Meer und soll für Sehnsucht, Offenheit und neue Horizonte stehen. man könnte sagen, erlaubt ist, was gefällt.
Danke, Doris Schäfer-Noske. Nach der Buchmesse ist vor der Buchmesse. Ja, um die Regierungserklärung von Bundeskanzler Merz heute im Bundestag geht es gleich in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Soweit Kultur heute mit Maja Elmenreich.